wunderschönen guten Abend, liebe Community, und ein schönes neues Jahr wünsche ich euch. Heute hier mit dem ersten Lorecast des Jahres. Zum Thema haben wir diesmal die Allianzanführer. Spannende Geschichten und Intrigen warten auf euch. So, und zwar haben wir hier den lieben Numisel, der euch da durchleitet.
Hallo.
Und Vermina mit im Studio.
Mal auch wieder hallo.
Ja, und ich bin die Sherry. Und wir fangen direkt mal an mit den kleinsten ihrer Art. Mit den Gnomen. Was können wir denn zu den putzigen Gestalten sagen?
Ja, ich fange mal an mit den Gnomen. Die Gnome, der Anführer-Gnome, Mercatok, Highsinker Mercatok. Muss ja sagen, bei den Gnomen ist es so, deren Anführer, die begründen sich nicht dadurch, dass sie die Stärksten sind, sondern, oder dass sie von Gott gewählt sind oder von irgendeiner höheren Entität, sondern die werden einfach gewählt durch ihre Klugheit, weil die Gnome, für die zählt halt Intelligenz doch und Kreativität als sind deren höchste Güter. Und Mercatok war einfach ja, der klügste und der kreativste Erfinder, den die Gnome seit langem haben. Doch leider sind die Gnome auf einen alten Feind gestoßen, die Trocks. Und sein Berater, Thermaplug, der quasi Nummer 2 der Königswahl ist, wenn man so will, ja, hat die Gnome verraten und ein Großteil der Gnome wurde durch den Trockangriff und das Freisetzen von radioaktiven Gasen in Gnome-Regalen getötet. Und so mussten die Gnome Schutz suchen. Und Mercatok hat sich quasi geschworen, seinen einzigen Kameraden zu töten, also ihn dafür zahlen zu lassen, was er dem gnomischen Volk eingetan hat. Ja, und das, diese Quest quasi verfolgt die Gnome und Mercatok besonders bis heute.
Ja, und das ist ja auch so das Hauptaugenmerk, worauf dann die Operation Gnome Regan hinarbeitet, dass die Einleitungsquest zu Cataclysm quasi bei der Allianzseite. Und da wurde ja versucht, Thermaplug zu besiegen. Allerdings hat man ihn nicht gekriegt, weil er dann eine riesig große Bombe gezündet hat in Gnome Regan und so mit den verbliebenen Helfern, die noch da waren, die Arbeit erschwert hat. Und ja, jetzt muss man sich durch die neu gestaltete Instanz wieder durchprügeln, um zu ihm zu kommen und ihn dann letztendlich zu besiegen.
So lustig das war, es gab es ja einmal für die Gnome und einmal für die Trolle. So merkwürdig finde ich das, dass die Trolle das geschafft haben und die Gnome nicht.
Ja, Trolle sind halt stärker und größer.
Die sind halt Horde.
Lächerlich. Also die Gnome sind jetzt quasi wie Campingbesucher, zelten die quasi vor ihrer Hauptstadt und versuchen immer noch irgendwie nach Gnome Regan reinzukommen, während die Trolle ihre Inseln zurückerobert haben. Und Vol'jin auch in diesem Fall seinen alten Freund halt töten konnte und ihre Heimat haben. Also ist ein bisschen merkwürdig. Aber immerhin sind sie ja jetzt aus Ironforge raus, wo die zwei Linie gemocht haben.
Aber eine kleine Frage habe ich noch zu den Gnomen, da ich euch zwei Experten hier gerade da habt. Wenn die sich durch den Klügsten immer auswählen und für ihre Intelligenz so bekannt sind, warum gibt es dann Gnomenkriege?
Das ist eine gute Frage.
Eine Frage, die nur eine Frau stellen kann, richtig? Ja, das habe ich mir auch gerade gefragt. Warum sind die Gnomenpriester erst so spät dazugekommen? Hätte es die gegeben, wäre ich schon längst Allianzler.
Frag dich auch, warum es Taurum Paladine gibt. Und du hast ja.
Weil Blizzard doof ist?
Das kann man leider so erklären. Erstens, die Gnome glauben nicht an das heilige Licht, weil das nicht wissenschaftlich belegbar ist. Und zweitens, die Tauren, die glauben auch nicht an Elun oder an das Licht, sondern an die Sonne.
An die Erdenmutter, also.
Ja, die Sonne ist ein Teil der Erdenmutter, also, aber wir schweifen wieder vom Thema ab. Wir waren ja jetzt quasi bei den Zwergen und da hat sich ja in letzter Zeit auch einiges getan, nämlich der ehemalige Zwergenanführer Bronzebeard, ich komme gerade nicht auf den Vornamen.
Muradin?
Magni Bronzebeard wurde ja im Laufe zwischen War of the Lich King und Cataclysm, wurde er ja in Kristall verwandelt und steht jetzt in Old Ironforge rum. Das war die Folge, weil er von einer Schriftrolle gelesen hat, die die Zwerge aus Uldur geborgen hatten, weil sie ja immer noch auf der Jagd nach ihrem Ursprung sind. Und ja, sie hatten sich halt gehofft, aus dieser Schriftrolle was rauszufinden, aber die hat Magni nun letztendlich in Kristall verwandelt. Man weiß nicht, ob er noch lebt oder ob er tot ist. Er steht auf jeden Fall da, ist nicht mehr fähig zu regieren. Und seine Tochter, die ursprünglich von den Dunkeleisenzwergen entführt wurde, ist jetzt wieder aufgetaucht mit ihrem Sohn und ihrem neuen Gefolge, nämlich den Dunkeleisenzwergen im Gepäck. Die wiederum haben ja ihren Anführer verloren, den haben ja so ein paar böse Menschen, Zwerge, Untoten, wer auch immer, getötet. Und sie hat dann kurzerhand die Herrschaft in Ironforge übernommen, weil sie ist ja die Tochter des Königs und hat somit das Erbfolgerecht.
Nicht nur in Ironforge, sie hat ja auch nach dem Tod von Taurisan auch die Herrschaft über die Dunkeleisenzwerge übernommen. Damit waren zwar nicht alle zufrieden, aber sie beherrscht jetzt quasi ja, die Dunkeleisenzwerge und zusammen mit ihrem Onkel Muradin Bronzebart und dem Vertreter der Wildhammer Zwerge, ist ja noch. Fall da? Nee. Numi?
Falstad.
Falstad, ja. Falstad Wildhammer. Ja, zusammen herrschen die jetzt quasi als der Rat der drei Hämmer über Ironforge. Was ja nicht immer ganz so toll lief, oder Numi?
Nee, das lief nicht wirklich ganz toll, nämlich die Menschen, also die Moira hat ja Ironforge komplett unterdrückt. Also da konnte kaum jemand noch was machen, die hat mit den Dunkeleisenzwergen, die sie mitgebracht hat, das Volk ein bisschen niedergemacht und ja, hat Ironforge regelrecht diktatorisch regiert. Und die Menschen unter Varian Bryn fanden das Ganze natürlich nicht so toll und haben dann ein paar SI7-Agenten losgeschickt unter der Führung des Königs selber. Ja, und die haben dann versucht, die Königin zu ermorden, was dann aber der Sohn von Varian aufgehalten hat. Und ja, das hat dann dazu geführt, dass Moira überlebt hat, aber der Rat der drei Hämmer gebildet wurde.
Ja, und abschließend kann man halt zu Moira, besonders zu Moira sagen, ja, die ist zwar eiskalt, intelligent,
Größenwahnsinnig.
ja, größenwahnsinnig, kann man
So
sagen. Die
ganz
ist zwar.
untypisch Frau. Ja, also wenn du dir die Geschichte der weiblichen Anführer generell anschaust, waren doch Frauen immer eigentlich sehr kühl und strukturiert, orientiert und hatten immer ein klares Ziel vor Augen und sind nicht auf einmal durchgedreht und wollten quasi die ganze Welt erobern, keine Ahnung. Das ist ganz untypisch, finde ich, auch
Also es
dieses
gibt
Drängen auf den Thron.
in der Welt, glaube ich, doch ein paar Beispiele. Ein, zwei.
Ein paar. Wir reden gerade von der Welt, aber gut, ja, Sylvanas ist dafür auch ein Beispiel. Dies war auch ein bisschen durchgeknallt, also.
Ja,
Ein
also
bisschen.
eiskalt und berechnet und machthungrig, auf jeden Fall. Ja, bleibt abzuwarten, während halt Muradin und Falstad ja halt beide das Erbe der Zwerge wahren wollen.
Will
Aber.
Moira eigentlich nur Macht.
Aber auch nicht für sich selbst, sondern sie denkt ja eigentlich schon ein bisschen in die Zukunft an Fenris, heißt er. Doch ja. Deren Sohn Fenris, der Sohn von ihr und
Taurus.
Taurisan, dem Anführer, dem toten Anführer der Dunkeleisenzwerge. Ja, ist quasi eine Mischung der Dunkeleisenzwerge und der Bronzebart-Zwerge. Und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt.
Ach, da kann man
Ja.
bestimmt schon gut drauf schlussfolgern, wie sich das entwickeln könnte mit diesem Namen.
Fenris
Ja.
könnt ihr in Richtung Worgen sehen, aber ja.
Der böse Wolf, der die Welt verschlingt.
Naja, und
Mohaha.
der Grund, weshalb eigentlich die SI7-Agenten überhaupt losgeschickt wurden von Varian, war ja da eigentlich, dass Moira, als sie mal die Macht eben in Ironforge übernommen hat, auch den Anduin, den Sohn von Varian, in ihrer Gewalt hatte. Und das fand Ja, ein überphysischer Vater war ja nicht so lustig. Muss ich
Das
auch
ist aber
zugeben.
auch, das ist aber auch so ziemlich die einzige positive Eigenschaft, die man ihm zusprechen kann, aus meiner Sicht. Er ist halt fürsorglich für sein Volk und besonders für seinen Sohn.
Aber überfürsorglich ist auch noch nicht. Also wenn jemand mein Kind entführen würde, sage ich mal, mein hypothetisches Kind, dann wäre ich da auch direkt hinterher. Also
Also schickst du auch die SI7-Agenten los, wenn du welche hättest?
nicht nur die.
Ja, Varian ist dann auch mit. Ja, Varian Wrynn, der Anführer, der König der Menschen und ich würde auch sagen, der stärkste Anführer der Allianz, oder?
Ja, ist ja auch der Chef in der Allianz und
Am
das
präsentesten.
zeigt er ja immer wieder dadurch, dass er die Allianzanführer zum Beispiel zusammenruft, um Ghent Greyman in die Allianz aufzunehmen oder dass er, dass sie zusammen sich zusammensetzen bei der Hochzeit zum Beispiel von Malfurion und Tyrande. Aber was vielleicht auch jetzt erwähnenswert ist, er versucht die Allianz ja immer noch zusammenzuhalten. Er hat zwar immer vielleicht ab und zu ein paar Differenzen, aber er versucht die Allianz zusammenzuhalten, was ja im Vergleich mit Garrosh zum Beispiel nicht ganz der Fall ist.
Ja, wir können auch noch mal ja quasi widerrufen oder quasi mal erzählen, wo der eigentlich die ganze Zeit war. Es war halt so, bis zu Kataklysm war ja Anduin zusammen mit Bolvar und Benedictus quasi die Anführer der Menschen. Anduin war halt damals noch ein Kind und wurde durch Bolvar Fordragon, dem jetzigen Lichtkönig, vertreten. Habe ich gesagt? Nee. Ja, wo war der eigentlich vorher? Man muss dazu wissen, Anduin Wrynn, nicht Anduin Wrynn, Varian Wrynn, wurde von damals, ja, musste er mit ansehen, wie seinem eigenen Vater, wie hieß er nochmal? Lane?
Lane.
Lane Wrynn. Ja, der hatte eine Freundin, also der war zusammen mit Yveth, und Garona. Die waren halt zusammen, dicke Freunde. Aber Gul'dan hat ja Garona, seine Meisterassassine, mit einem Zauber belegt. Und die wurde halt gezwungen, ihren besten Freund Lane, den Vater von Varian, zu töten. Und der arme Varian musste halt mit ansehen, wie seinem Vater quasi das Herz rausgerissen wurde. Das hat ihn tief traumatisiert. Er wurde dann vom großen Anduin Lothar mitgenommen, der die Reste der Menschheit um sich geschart hatte. Und die sind dann ja zusammen nach Lordaeron gegangen, wo er ein bester Freund von Arthas Menethil wurde. Also die zusammen sind die halt ja über Stock und Stein die dicksten Freunde gewesen. Und der hat ihm halt auch geholfen, dann nach dem Ende des Zweiten Krieges, wo die Orks dann verloren hatten und Stormwind wieder aufgebaut wurde, hat er sich auch zusammen mit ihm eingesetzt. Ja, und ja, Stormwind wurde wieder aufgebaut. Varian hat geheiratet, bekam einen Sohn, den Anduin. Ja, und dann kam das nächste Große. Wer sich mit der Geschichte der Dephias-Bruderschaft auskennt, wird es wissen. Das waren vorher die meisten von ihnen Steinmetze und die wurden halt um ihren Lohn betrogen. Es gab Ausschreitungen, bei denen die Frau von Varian umkam. Ja,
Wer
und
war denn die Frau?
die ist recht wenig bekannt.
Ja,
Zumindest war.
und
Also.
ja, über die ist, wie gesagt, recht wenig bekannt. Aber die nächste, ja, quasi Frau an seiner Seite war dann die Lady Catrana Prestor. Der Name dürfte auch schon bekannt sein, zumindest Prestor, weil das war der Kosename von Deathwing. Und logischerweise Catrana Prestor war die Tochter von Deathwing, also Onyxia.
Vorurteile. Nur weil die
Ja,
so heißen.
ja gut, okay. Zu der Zeit, als sie sich dann um Varian ein wenig gekümmert hat, war das natürlich noch nicht bekannt, da war sie einfach nur eine nette Dame. Und ja, einige Zeit später ist dann der König aus Stormwind verschwunden und tauchte, oder an der Küste von Kalimdor tauchte zeitgleich, komischerweise, ein Mensch auf, der recht gut im Kämpfen war, aber keinerlei Gedächtnis mehr hatte. Der wurde dann von einem Ork gefunden und zum Gladiator ausgebildet und zog dann durch die Welt als Gladiator Logosch und hatte relativ wenig Erinnerungen an seine Vergangenheit und hat, nachdem er sich aus der Gladiatorschaft befreien konnte, hat er dann halt versucht, das Ganze wieder hinzubekommen und hat dann versucht, auch wieder zurück nach Stormwind zu kommen, nachdem er seine Erinnerungen wieder hatte, und Lady Bepresto dafür zu bestrafen, dass sie ihn aus Stormwind quasi rausgeworfen hat.
Geschichte gibt es das sogar auch als Comic, wenn ich mich nicht irre.
Ganz genau.
Richtig.
Hat er es geschafft, die Katrana rauszuschmeißen?
Nicht nur das, die
Hat
hat
die auch
sich ja
ordentlich in
dann
den
mit
Arsch
Hilfe,
getreten?
wer sich daran noch erinnert, damals für die Onyxia Precast musste man ja den Marschall Windsor befreien und zusammen mit dem und seinen Freunden, Broll und, wie hieß nochmal die Blutelfe? Lumi, weißt du das?
Keine Ahnung.
Valessa?
Valeria, Valeria, irgendwie
Nee,
so.
Valessa oder so. Ja, jedenfalls, die haben dann halt zusammen den Thronraum gestürmt. Haben Onyxia, also Prestor, halt enttarnt. Ja, dabei starb dann leider der gute Marshal Windsor. Und ja, zusammen haben die dann verfolgt, die Onyxia, weil die noch Anduin ja, entführt hat. Ja, das fand Varian wiederum nicht so lustig. Ja, und er ist dann eigentlich derjenige, der Onyxia nach dem Kanon eigentlich getötet hat. Zusammen mit einer unbekannten Gruppe von Helden. Ne? Ja, die wurde dann getötet und Varian hat dann ja, angefangen, halt wieder das Königsamt aufzunehmen und wieder als rechtmäßiger Herrscher der Menschen zu befehligen. Das Problem war allerdings, die Horde hat ihm alles genommen, wenn man so will, also ein Großteil. Er musste ja als Gladiator kämpfen. Ja, die Horde hat Stormwind niedergebrannt, war schuld am Tod seines Vaters. Man könnte auch sagen, die Horde hat seinen Freund Arthas korrumpiert, aber ist ein bisschen kontrovers. Ja, und er hat einen, ja, pathologischen Hass gegen die Horde. Und ich würde sogar so weit gehen, ihn als besseren Garrosch der Allianz zu sehen. Was meint ihr dazu?
Ja, also ein bisschen besser als Garrosh wirkt er schon. Also er ist ein wenig humaner aus meiner Sicht, aber er ist trotzdem, hat denselben Kriegswillen, hat denselben Hass auf die jeweils andere Fraktion und ja, ist dem schon recht ähnlich.
Ja, er ist definitiv kriegslüstern. Er hat ja, während Boll war, das ja immer, ja, immer, wie soll man sagen, immer versucht hat, den Status quo zu halten. Ja, es war ja doch durchaus Richtung, ja, Krieg gegen die Horde gegangen, den Weg. Ja, und für einen neuen Krieg hat man natürlich auch neue Verbünde gesucht. Und durch den Kataklysmen hat sich eine neue Gruppe Verbündeter für die Allianz ergeben.
Die Wagen.
Die Worgen zum Beispiel. Ja, die Worgen. Wo fangen wir da an bei den Worgen, Mumi? Was meinst du?
Eine schöne Hauptstadt. Die ist wirklich toll.
Ja, die Hauptstadt Gilneas. Die haben sich ja relativ bedeckt gehalten die ganze Zeit. Also man kann sich bei Gilneas eigentlich größtenteils nur an diesen großen Wall erinnern, der ja in Folge des oder während des Zweiten Krieges aufgebaut wurde und die Orks eigentlich draußen halten sollten, damit Gilneas in Ruhe und Frieden weiterleben kann. Und Gen Greyman, also der Chef von denen, hat das höchstpersönlich beauftragt, damit eben die Worgen, die Gilneer ganz in Ruhe leben können. Und im Laufe der Zeit hat sich das Volk von Gilneas immer mehr auf sich selbst berufen, war sehr arrogant, sehr auf sich selbst zentriert und ja, damit letztendlich mussten sie erstmal fertig werden.
Ja, und das, was sie dann quasi aus ihrem ja, Himmelskönigreich erstmal wieder auf den harten Boden der Realität geschlagen hat, das waren eigentlich zum einen der Kataklysmus, der die Forsaken nach Gilneas getrieben hat, und zum anderen waren es dann die Worgen, also die wilden Worgen, die durch den kaputten Wall ja, dann langsam das Volk von Gilneas ja, verwandelt haben, ebenfalls in Worgen. Und diese beiden Bedrohungen, das konnten die einfach nicht alleine machen.
Aber was haben die Forsaken denn dort gesucht?
Nun ja, wir hatten ja letztes Mal besprochen, der Wahlspruch der Forsaken lautet jetzt, Lordaeron gehört den Forsaken. Gilneas liegt leider in Lordaeron. Ja.
So ein
Und
großes Gebiet,
außerdem?
okay. Ich dachte, das wäre nur die
Ja.
Stadt Lordaeron, also dieses kleine Unterstadtdingens
Nein,
da.
nein, nein. Lordaeron ist der ganze nördliche Bereich. Also.
Alles,
Oh.
was nördlich dieser Brücke der Zwerge da ist, die ins
Genau.
Sumpfland führt.
Oh, okay.
So, und es war ja nicht nur Sylvanas, also so ein bisschen den Schutz nehmen müssen sie ja schon. Es war ja auch hauptsächlich auf Betreiben des Kriegshäuptlings, weil er eben die Befürchtung hatte, Garrosh, dass die Worgen sich wieder der Allianz anschließen und die Allianz somit wieder einen Vorposten in Lordaeron hat, was natürlich gegen die Pläne von Garrosh wäre. Und somit war das ein Angriff der Forsaken im Einverständnis der Horde.
Genau. Ja,
Aber
Gott sei Dank. Ja.
damit hat er sie doch eigentlich erst zur Allianz wieder getrieben, muss ich sagen. Also, vielleicht hätten sich ja sonst sogar den Forsaken angeschlossen, wenn sie ein bisschen
Das ist zu
diplomatisch
zweifeln.
clever gewesen wären.
Das
Zweifel,
ist
was ich.
wirklich zu bezweifeln, weil,
Genau.
wie ja eben schon gesagt, die Gilneer waren recht arrogant, was man ja zum Beispiel auch daran sieht, dass sich der Lord Godfrey lieber umbringt, als den Greyman, der ja dann später ein Worg wurde, anzuschließen. Also der hätte niemals einen Worgen geduldet als Anführer und der lebt noch. Der hat sich dann lieber selbst umgebracht und später dann den Verlassenen mehr oder weniger angeschlossen, um die dann auch zu verraten und selber seine Intrigen weiterzuspinnen.
Ja gut, aber bezweifle niemals die Macht einer hübschen Banshee-Königin. Wer weiß, was da möglich gewesen wäre. Gut,
Ja,
weiter mit dem Text.
der Greyman hat dann während der Belagerung der Forsaken ja auch einen herben Verlust erlitten. Er musste halt zusehen, wie sein Sohn Liam quasi vor den eigenen Augen erschossen wurde. Und Liam, das sagt Greyman halt irgendwann später, wäre halt der beste König für Gilneas gewesen. Ja, den es hätte geben können. Ja, aber die Forsaken, die Gilneer, die waren ja irgendwann nicht mehr alleine. Sie haben ja dann Gott sei Dank noch Hilfe erhalten von.
Wo wir eben schon bei der hübschen Banshee-Königin sind, von den Nachtelfen, die dann mit Hilfe von den Druiden unter Malfurion und die Nachtelfen unter Führung von Tyrande natürlich, die den Gilneern dabei geholfen haben, ihren Fluch, den Worgenfluch, zu kontrollieren und so gegen die Forsaken einzusetzen und möglichst viele Leute nach Danassos zu retten.
Bei Nanassus leben jetzt keine Worgen. Oder
Doch,
Erechka.
doch.
Echt jetzt? Okay, ich war sehr selten da, muss ich zugeben.
Ganz im Norden haben jetzt die Worgen einen eigenen, ja, Druidenbaum im Gilnea-Style und da sind die jetzt quasi drin. Also das ist quasi ihre Enklave in Danassus, wenn man so will.
Wobei ihr König steht jetzt in Stormwind und berät oder ist ein Berater von König Varian Brünn.
Zusammen kämpfen die jetzt, dass quasi Gilneas nicht weiter an die Horde fällt. Aber wenn wir schon bei Danassus sind, können wir auch gleich mal zu den Anführern der Nachtelfen kommen. Ja.
Die haben geheiratet, habe ich gehört. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Wann war
Ja,
das
das
denn?
war auch wieder in den Büchern. Da hat nämlich
Na.
Tyrann, hat Malfurion, nachdem er endlich aus dem smaragdgrünen Traum rausgekommen ist, Tyrande dann gebeten, seine Gefährtin zu werden. Was ja eigentlich schon seit 10.000 Jahren klar ist.
Wie romantisch. Oh. Nein,
Ja.
sorry, ein bisschen Klischee muss ja sein. Aber ich meine, die arme Tyrande muss sich da kümmern, eine Hochzeit vorzubereiten und hat selber genug Stress noch. So, ich meine, die kriegt ja ordentlich die Hölle heiß gemacht da. Oder nicht?
Ja.
Ja.
Weil die hat
Ja.
ja einiges an Stress mit mir. Mai, wie ich mit. Entschuldigung, wie ich mitbekommen habe.
Ja, Maiev ist ja, nachdem sie Illidan getötet und dann verschwunden ist, wieder aufgetaucht, genauso wie ihr Bruder. Und ja, hat infolgedessen ein bisschen Stress gemacht.
Ja, das ist nicht das einzige Problem. Das andere Problem war eben auch der Kataklysmus, der viele ja, Nachtelfen das Leben gekostet hat. Und das war so eine Art Glaubensprobe für die Nachtelfen und besonders eben für Tyrande als oberste Priesterin von Elun und auch eben Anführerin der Nachtelfen. Alleinige, nachdem ja Fandral Steckhelm, der auch Anführer der Nachtelfen war, wenn man so will,
Echt?
ja, ein bisschen durchgedreht ist. Ja,
Wann war
und
der denn Anführer?
er war der Anführer der Droiden in der Abwesenheit von Malfurion. Und der hat ja doch einigen geistigen Schaden genommen, gerade durch den Tod seines Sohnes, den er nie überwunden hat.
Engels, ja. Ah ja, das.
Der im Krieg der Ahnen gefallen ist. Und im Krieg der Sandstürme, Entschuldigung. Und ja, den Tod hat er nie überwunden, hat dahingehend, dann wurde er immer aggressiver, immer aufbrausender, wollte immer mehr kämpfen und wurde dann letztendlich von Tyrande nach Hyal in ein Gefängnis verlegt und da aber von den Herrschern von Ragnaros entführt. Aber was Tyrande auch noch an den Hacken hat, ist das Wiedererscheinen der Hochgeborenen, die sich wieder den Nachtelfen anschließen wollen.
Ja, und die Hochgeborenen, das waren halt die Magier unter Königin Ashara. Die haben auch ja, die Zerstörung des Weltenbrunnens überlebt. Und ja, die haben sich die ganze Zeit versteckt und wollten halt jetzt, also die sind halt nicht mit der Sunstrider-Dynastie nach Lordaeron gegangen, haben da Keltalas gegründet. Sondern die haben sich irgendwo versteckt gehalten und sind jetzt mit dem Kataklysmen quasi zurückgekehrt und wollen ihre Arkankünste wieder, ja, so auf die
Wieder ausüben.
Lichtstrecke. Ja, und quasi damit dem Nachtelfenvolk dienen. Ist
Aber die
nicht bei allen
Hochelfen?
so gut angekommen.
Aber eine schöne Rasse wären sie, wenn sie spielbar wären, muss ich sagen.
Ja, sie sind jetzt Teil der Nachtelfen und das ist ja auch das Problem, was zum Beispiel Tyrande mit Maiev hat, weil als Maiev zurück nach Darnassus kommt, gibt's eine Mordserie an Hochgeborenen in Darnassus und keiner weiß so recht, wer das gewesen sein soll, weil viele verdächtig sind, weil keiner der Nachtelfen die Hochgeborenen wirklich leiden kann. Und ja, für ihre Taten, die sie halt unter Ashara getan haben. Und ja, die Nachtelfen beauftragen oder Tyrande beauftragt dann Maiev, diese Mordserie zu untersuchen. Aber was dabei rumkommt, will ich nicht unbedingt erzählen.
Aber ganz
Das soll
ehrlich,
den.
wie nachtragend muss man denn sein? Ich meine, wie lange ist Ashara her? Zehntausende von Jahren. Dass
Ja,
die.
aber die waren
überleg mal,
unsterblich. Die hatten
die
ein
sind
langes
erstens,
Gedächtnis.
eben, die sind erstens unsterblich und zweitens haben die fast die komplette Welt an den Untergang geführt, haben die brennende Legion das erste Mal nach Azeroth geholt und sind eigentlich für sämtliche Angriffe der brennenden Legion weiterhin verantwortlich. Also darf man da auch schon mal so ein bisschen sauer sein.
Ja gut, aber wenn ich das
Zudem waren die
richtig.
wirklich
Reumütig irgendwie, die Hochgeborenen, die jetzt wieder kamen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind doch die Nachtelfen Nachfahren der Hochgeborenen.
Nein, die Nachtelfen
Nein?
waren ein Volk, was schon ewig gelebt hat, was sich aus den, was ja jetzt seit neuestem bestätigt ist, was sich aus den Trollen entwickelt hat, am Brunnen der
Was?
Ewigkeit. Und ja, die Hochgeborenen sind ein Teil der Nachtelfen gewesen. Die Hochgeborenen waren die, die recht viel mit der Magie zu tun hatten, die um Königin Ashara rum waren. Und das waren quasi eine Untergruppe von den Nachtelfen.
Ach so, rum war das okay.
Aber wo wir jetzt eben schon mal bei brennender Legion und Ausrotten und Auslöschen waren, die haben ja nicht nur auf Azeroth ein bisschen gewütet, sondern auch auf Draenor, was uns ja wieder zu den Draenei bringen könnte.
Ja, die Draenei, deren Anführer, der Prophet Velen, sind ja, wenn man so will, eigentlich eine sehr, sehr alte Rasse. Ursprünglich stammen die halt vom Planeten, Argus. Dort war der Prophet Velen zusammen mit Kil'jaeden und Archimond zusammen die drei Anführer. Ja, doch eines Tages kam Sargeras vorbei und hat quasi einen Großteil der Draenei, die sich dann, nee, einen Großteil der Eredar, so hießen sie damals, quasi korrumpiert, während Velen eben einen kleinen Teil zusammen mit den Naru retten konnte. Die sind dann nach Draenor gegangen. Und haben sich Draenei genannt. Ja, damals hatten die auch noch ein recht gutes Verhältnis mit den Orks. Na gut, es war mehr distanziert, also man kannte sich, man sah sich, aber man war nicht feindselig. Das hat sich dann erst geändert, als die Brenner Legion auf Draenor und die Orks aufmerksam wurde, diese ebenfalls korrumpierte und ja, ein Genozid gegen die Draenor startete.
Was da vielleicht noch interessant zu wissen wäre, so als kleiner Nebenfakt, dass der erste Kriegshäuptling oder der erste Häuptling der Orks, der von dem Blut oder der in diesem Blutrausch verfallen ist, war Grom Hellscream, den ja viele kennen sollten und dessen Nachfahre immer noch Garrosh Hellscream ist, aber das nur so am Rande. Ja, und nachdem die Draenor dann auch auf Draenor fast komplett ausgerottet wurden von den blutrünstigen Orks, haben sie sich halt eine der Raumschiffe genommen, die noch in der Festung der Stürme vorhanden war, die die Blutelfen noch nicht sich unter den Nagel gerissen haben. Das war im späteren Verlauf der Geschichte erst und sind damit dann geflohen. Allerdings hatten sie da noch eine kleine Gruppe an Blutelfen bei sich, die dann Sabotage betrieben haben und deshalb sind die Draenor dann mit ihrem Raumschiff der Exodar auf Azeroth Not gelandet, beziehungsweise abgestürzt.
Wo sie dann wiederum von den Nachtelfen gefunden wurde. Und ja, beide haben sich recht gut verstanden. Aus der Not heraus wurde dann ein Pakt geboren und später haben sich dann auch die Draenor vollends der Allianz angeschlossen. Und ja, Velen tritt ja dann später nochmal auf. Also er ist ja eigentlich so ein bisschen versteckt unten in der Exodar. Er tritt halt immer mal wieder auf. Ja, zum Beispiel, wenn man damals den Sunwill gemacht hat, da reinigt er quasi den Brunnen, nee, wie hieß er nochmal? Hilf mir mal.
Sonnenbrunnen.
Sonnenbrunnen, meine Güte. Ja, den Sonnenbrunnen, der wird quasi wieder neu gefüllt mit Hoffnung, glaube ich, nannte er es. Und dafür sind sicherlich die Blutelfen Velen zumindest dankbar. Auch wenn die sich natürlich weiter gegenseitig abschlachten auf den Schlachtfeldern.
Ja, und ansonsten ist um die Draenor und Velen recht ruhig geworden und das Einzige, was man jetzt zwischen War of the Lich King und Cataclysm noch von ihnen gehört hat, ist, dass sie sich auf die große Schlacht zwischen Licht und Dunkelheit vorbereiten, was ihnen die Nahru ja prophezeit hatten. Also der letzte Kampf der Mächte des Lichts gegen die brennende Legion, der dann das Schicksal des ganzen Universums entscheiden soll.
Da, 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 da.
Was mich jetzt noch interessiert daran, ist die Frage, wenn Velen und Kil'jaeden und so früher alle so in den Vergleich gestellt sind, warum ist er nicht allein hingegangen, hat ihn fertig gemacht? Weil, ich
Er
meine,
ist mehr der friedfertige Typ.
aber er hätte es theoretisch gekonnt.
Naja, die
Hätte
waren
einiges an Balken
früher
erspart.
gleich stark. Velen ist zwar jetzt ein sehr, sehr starker Licht, ja, ich nenne es mal Magier, Lichtanhänger, aber die dunkle Seite, quasi, ne, die Kil'jaeden angezapft hat, die hat ihn wahrscheinlich stärker gemacht und Velen hat wahrscheinlich gefürchtet, dass ihn durch diese Verbindung, die ihn und Kil'jaeden halt verbindet, dass ihn das irgendwie halt mitzieht. Und das wollte er wahrscheinlich nicht riskieren.
Ach so. Aber da wir gerade das Thema haben, wie passt eigentlich die Naru da ins Spiel?
Die Naru.
Die Naru sind quasi das personifizierte Licht. Also das sind reine Energiewesen. Das sieht man ja auch in Shadra zum Beispiel an dem Naru, der da in der Mitte rumfliegt. Die sind reine Energiewesen, die quasi das Licht repräsentieren, die auch die Armee des Lichts, was ich ja eben schon erwähnt hatte, zusammenstellen aus allen möglichen Kreaturen, die das Licht anbeten, zum Beispiel die Zwerge, Menschen, Draenei. Und die haben sich halt zur Aufgabe gesetzt, die brennende Legion zu bekämpfen. Und das sind quasi die Erzfeinde der Legion. Und im Sonnenbrunnen kann man ja sehen, dass wenn man einen von den Naru tötet, was ja eigentlich dann das Seltsame an den Naru ist, wenn man einen Naru tötet, dann wird er zu einem riesigen, mächtigen Leerwandler, der wiederum, wenn man ihn tötet, dann theoretisch wieder zu einem Naru werden würde. Also Naru sind quasi unsterbliche Wesen.
Na, klingt ja super.
Ja, und ich bin mir sicher, dass mit dem letzten Hit-On, ich denke, es wird dann gegen Sagaras gehen, dass da Velen ja eine größere Rolle spielt, zusammen mit seinen Naru-Verbündeten. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dann die Endschlacht auf Argus oder so stattfindet.
Verrat doch nicht schon alles.
Ah, sorry.
Spekulieren wir ein anderes Mal. Ja, das ist doch auch ein tolles Thema. Damit lässt sich bestimmt ein ganzer Lorecast füllen. Und da wir gerade bei diesem Thema sind, ich sehe gerade mal, unsere Zeit ist so gut wie oben eigentlich. Jeder noch einen abschließenden Satz, dann packen wir ein.
Ja, du zuerst.
Ja. Noch so kleines bisschen am Rande, auch wenn es jetzt zu Ende geht. Manche sind ja immer noch der Meinung, dass Edlun zum Beispiel auch einer der Naho sein könnte, aber das ist wieder nur eine Spekulation und mit diesen Worten verabschiede ich mich dann auch für heute.
Ja, Allianzanführer sind Dufte.
For the Heart.
Definitiv. Gut, heute mal ohne Diskussion über hohe Schuhe, aber trotzdem bestimmt ein sehr interessanter Lorecast. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder mit ein. Wir haben dann auch wieder viele spannende Themen für euch im Gepäck. Und ja, genießt das neue Jahr noch in Ruhe. Es ist jetzt schon ein bisschen angebrochen. Und einen schönen Abend wünsche ich noch.
Tschüss.
Wiederschauen.